In der heutigen Episode Deals Crunch sprechen wir im Bigger Picture über Hedgefonds, die vermehrt Private Market Produkte in ihr Portfolio aufnehmen. Wir reden über die Partners Group und wir machen einen Deep Dive, wie soll das anders sein, zu BioNTech, die CureVac übernommen haben. Dazu, wie immer, unser Begriff der Woche und die Zahl des Tages, 22 Milliarden US-Dollar. Seid gespannt. Viel Spaß beim Zuhören.
Welcome to Deals Crunch. Dein Private Markets Deep Dive aus der Morning Crunch Redaktion. Dieser Podcast wird unterstützt von Naro, Deutschlands größter App für Private Equity. Disclaimer: Dieser Podcast dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Deals Crunch. Paul, wie immer, schön, dass du da bist.
Ja, wie immer schön, dass ich hier sein kann. Besonders bei dem Wetter, draußen 32 Grad.
Das stimmt, genau. Wir nehmen auf, Dienstag, 17. Juni. Das Wetter draußen lacht einen eher an.
Genau. Vor allen Dingen mich lacht es an, weil ich heute Morgen mit einer dicken Weste und Winterjacke aus dem Haus gegangen bin, weil ich dachte, es wird vielleicht
Weste kalt. Und Winterjacke?
Ja.
Okay.
Weil ich Fahrrad gefahren bin.
Na gut.
Und dachte, morgens ist kalt.
Ja.
Und abends weiß ich noch nicht. So weit denke ich meistens nicht.
Okay, Weste, Winterjacke, aber Paul, kurze Quizfrage. Hattest du auf deinem Fahrrad auch ein Kind im Ohr?
Ich hatte kein Kind im Ohr.
Okay.
Aber du wahrscheinlich, nein.
Nee, tatsächlich auch nicht. Tatsächlich auch nicht, nein. Aber genau, der sehr, sehr, sehr bekannte Slogan stammt natürlich von Kind-Hörgeräte.
So ist es. Und die haben jetzt einen neuen Eigentümer.
Mhm.
Und zwar jemand, einen dänischen Konkurrenten, der sagt, es macht Sinn, da zu expandieren nach Deutschland. Immer mehr Deutsche brauchen Hörgeräte.
Ja, das ist ein Wunder, ne? Bei der alternden Gesellschaft.
Ja.
Aber ja, spannend. Ich weiß gar nicht genau. Also war die Eigentümerstruktur bei Kind Hörgeräte schon so, dass Martin Kind da noch die meisten hatte?
Ja. Genau.
Okay.
Also über ein Familienvehikel, genau.
Mhm. Mhm.
Und 700 Millionen gab es, kleiner Payout Day.
Spannend.
Nett.
Nett, auf jeden Fall. Und eine weitere Sache ist passiert. Ich glaube, der Zuhörer kann sich freuen, der dir geschrieben hat, dass jetzt die getragene Weste, die du gerade anhattest.
Genau, also es hatten mehrere geschrieben, weil wir hatten letzte Woche einen kleinen Fehler drin, der uns auffiel, während wir aufnahmen.
Ja.
Und einer hat den Fehler, also ein anderer hat noch einen Formulierungsfehler gefunden, der zählte aber nicht. Aber den einen Fehler hat tatsächlich Raphael gefunden. Raphael Sonne hat genau zugehört und uns, sagen wir mal, korrigiert.
Ja.
Es ging um den Market Share von Aldi.
Sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Was ist denn, also was war denn der Fehler, Paul?
Der Fehler war, wir hatten die Schwarzgruppe zusammengezählt in unserer im Gespräch, weil ich die Zahlen im Kopf hatte von Schwarzgruppe insgesamt und eben nicht nur von Aldi. Und ich glaube, wir haben es dann verdoppelt gehabt, der Market Share von Aldi am Discountermarkt ist nicht 50%, sondern 25%.
Genau, genau.
Aldi und Lidl gemeinsam.
Genau. Plus ist ja dann, fällt mir jetzt noch ein Fehler auf. Also Schwarzgruppe ist doch Lidl und Kaufland, oder?
Genau.
Also es ist Lidl und Kaufland und Aldi?
Yes.
Okay.
Wir lagen etwas daneben, aber jetzt sind wir korrigiert und eines Besseren belehrt. Und ich gehe morgen zur Post mit einer Patagonia-Weste.
Sehr, direkt sehr schön.
Direkt an den Raphael.
Das ist toll, weil das Gute ist ja bei dir, du musst dir den Schrank aufmachen und kannst in jeder Größe eine Patagonia-Weste aus dem Schrank ziehen.
Sie fallen mir ins Gesicht, wenn ich vorm Schrank stehe, genau.
Perfekt. Paul,
yes.
Gehen wir ins Bigger Picture rein. Was hast du uns mitgebracht?
Genau, ich wollte einmal dazu sprechen. Wir sprechen ja hier jede Woche einmal über Private Markets. Einfach nochmal so ein bisschen jetzt den Kontext zu verstehen. Es gibt eine neue Studie, da auch KPMG mit beteiligt, dazu, wie viele Hedgefonds eigentlich in Private Markets investieren.
Mhm.
Und tatsächlich ist die Zahl liegt bei 70%. Also es gibt immer noch Funds, also vor allen Dingen natürlich so Hardcore-Equity-Driven-Funds, die wirklich nur an Public Markets investieren.
Ja.
Also das sind vor allen Dingen Quant-Funds, muss man dazu sagen, ne, die wirklich so Margin-Trading machen, die gucken, dass sie da 0,000% irgendwie raus optimieren. Genau, und 70% investieren bereits in Public Markets.
Okay, spannend, genau. Also 70% aller Hedgefonds.
Ja.
70% aller Hedgefonds, genau. In Private Markets, du hast es gesagt, wenn wir es aufbrechen, in Private Equity, also 61% der Hedgefonds investieren in Private Equity, 45% investieren in Immobilien,
genau.
39% in Private Credit / Private Debt. Genau, woran liegt's? Was glaubst du?
Ich glaube, wir hatten drüber gesprochen vor einigen Wochen, das BlackRock-Credo, jetzt stärker in Private Markets zu investieren, ja. Gilt natürlich auch für Fonds. Ich glaube, dahinter steht auch bei vielen Fonds eine Frage rund um Diversifizierung, wie bei Privatanlegern und Marktbedingungen aktuell. Also für Hedgefonds, die Situation an Kapitalmärkten, an Public Markets in den USA ist gerade so volatil, oder war jetzt in den letzten Quartalen relativ volatil, dass da auch einzelne Hedgefonds, die nie Verluste gemacht haben, historisch. Citadel bekannterweise hatte das erste negative Quarter, dass auch die natürlich sich ein bisschen, also das Signal ist klar. Das heißt irgendwie, hey, vielleicht liegt daneben Public Markets auch noch was in den Private Markets.
Genau. Also dein Stichwort oder ist einfach Richtung Diversifikation und ein bisschen zu schauen, dass die ganzen Weltereignisse, die jetzt nun doch stattfinden, vielleicht dann nicht immer direkt einen Ausschlag geben und die Leute nach dem nächsten Quartalsbericht so ist es. Short gehen.
Und vielleicht noch dazu, wir haben jetzt auch immer mal wieder über IPOs gesprochen. Es gab jetzt auch viele, die sich verzögert haben. Und wenn du nicht in, also doof gesagt, wenn du nicht in SpaceX an der Börse investieren kannst, dann suchst du halt andere Wege. Also ganz konkretes Beispiel jetzt.
Ja, dann, richtig.
Dann suchst du nach privaten Vehikeln und ich glaube, das ist so ein bisschen auch, spielt da auch mit rein. Bestimmt.
Absolut. Private Credit war das Stichwort, Paul, und zwar die Partners Group.
Genau.
Einer der größten Private Market Asset Manager in Europa, sitzen in der Schweiz, in Zug.
Schön da.
Warst du schon mal da?
Ja.
Okay.
Nicht aus steuerlichen Gründen, sondern um Leute zu besuchen, die da aus steuerlichen Gründen leben.
Genau. Die Partners Group hat bekannt gegeben, dass sie ihren Private Credit Evergreen Fund auf 2,3 Milliarden Assets under Management sozusagen gebracht haben. Was dabei interessant ist, ist eine Evergreen-Struktur für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die davon noch nicht gehört haben, ist die Möglichkeit, kontinuierlich in einen Fonds zu investieren. Normalerweise ist es bei so klassischen Private-Market-Fonds so gewesen, dass du einen gewissen Zeitraum hast, in dem wird investiert, dann ist das Ding zu, dann musst du 10 Jahre warten, kommst nicht raus und dann kriegst du hoffentlich eine Rückzahlung plus Gewinne.
Genau.
Bei einem Evergreen-Fonds ist es so ähnlich tatsächlich wie ein klassischer thesaurierender ETF. Man kann kontinuierlich sozusagen rein investieren und hat dann verschiedene Liquiditätsmöglichkeiten, um auch wieder Geld aus dem Fonds rauszunehmen. Und, Fun Fact an der Stelle, die Partners Group, ich hoffe, ich irre mich nicht, aber sie haben damals diese Evergreen-Struktur sozusagen erfunden, etabliert. Und was wichtig ist, dass halt genau diese Evergreen-Strukturen jetzt mittlerweile auch von institutionellen Investoren oder für institutionelle Investoren immer attraktiver werden.
Ja, super spannendes Thema. Also man vielleicht einmal die Relation, ne? 2,3 Milliarden under Management in diesem einen Fonds von der Partners Group. Insgesamt sind es 150 Milliarden.
Knapp über 150 Milliarden,
Die Partners Group verwaltet. Das heißt, es ist ein kleiner Bruchteil, aber es ist eben auch nur einer der Fonds. Was natürlich, wie du sagst, das Spannende ist, dass das Wachstum da so stark auch ist, dass die Partners Group auch gerne darüber spricht und das auch gerne publik macht. Es ist aber auch aus einem anderen Grund auch noch spannend, weil es heute auch einen Deal gab, der Partners Group.
Richtig, richtig, genau. Und zwar, alle Katzenliebhaber freuen sich sicherlich, denn die MPM Products, also ein Futterhersteller für Katzennahrung, wurde gekauft. Paul, ich meine, du kennst dich aus. Ist das jetzt hier so ein Zeug, was man der Katze da gibt, weil man es muss, oder was macht MPM Product?
Das ist was ganz, ganz anders. Das ist nämlich nicht Katzenfutter, das ist Premium-Katzenfutter.
Okay.
Das heißt, nicht so das, was man da gewöhnlich sieht, wenn man die Dose aufmacht und sich erschreckt, sondern das ist wirklich feinste Küche für das Tier.
Ja.
Zumindest steht es oben drauf, genau. Und ich bin kein Katzenexperte und kein Haustierexperte. Ich weiß nur, alleine aus privatem Umfeld und Beobachtung, immer mehr Menschen haben Haustiere. Und das ist auch der Grund so ein bisschen, warum es diesen Deal jetzt gab oder warum er so besonders spannend war.
Ja, genau. Ich glaube, das Stichwort ist ja, in der Pandemie war es ja so, diese Loneliness, die es da gab, wurde, ob man das jetzt positiv oder negativ darstellt, ja auch oft gefüllt mit Haustieren.
Genau.
Und dementsprechend hat MPM Products stabile, nette Margen und
genau.
Neuen Besitzer.
Ja, wir wissen nicht genau die Details zu dem Deal. Das hat die Partners Group nicht veröffentlicht. Ich habe auch keine direkten Kontakte rein und wenn, dürfte ich sowieso keine Zahlen nennen. Aber genau, ich meine, das ist das Spannende. Es ist ein stabiles Unternehmen. Am Ende ist das wie Supplements für Menschen. Ja, also, oder ja, es sind Produkte, die regelmäßig gekauft werden, die nachgekauft werden, wo man mit ganz stabilen Unit Economics arbeiten kann. Und genau. Side-Fact nur, ich habe mit jemandem von Spotify gesprochen letzte Woche und dabei herausgefunden, dass eine Kategorie gerade bei Spotify sehr gut läuft. Und zwar sind das Songs für Hunde.
Songs für Hunde?
Ja.
Okay.
Also wenn du dir in der Pandemie einen Windhund gekauft hast. Oder
Vier,
natürlich. Und die sitzen jetzt alle zu Hause den ganzen Tag, weil du natürlich ganz hart arbeitest.
Ich muss ja Podcast aufnehmen.
Genau, von 7 bis 24 Uhr. Dann sitzen die armen Hunde zu Hause und damit denen es zumindest so halbwegs gut geht, kriegen sie natürlich gutes Katzenfutter, MPM.
Ja,
gutes Hundefutter. Und sie bekommen Musik abgespielt. Da gibt es so Playlists. Separation Anxiety for Dogs, das ist dann so entspannende Musik für Hunde.
Das wusste ich nicht. Also ich wusste, dass Spotify, glaube einen sehr großen Kanal halt auch für irgendwie Kindermusik und so hat. Genau. Aber für Tiere tatsächlich nicht. Spannend.
Ja, also falls ihr euch auch mal wundert, gerne reinhören. Ist bestimmt auch für Menschen beruhigend.
Ich gehe davon aus, Paul, kommen wir zum Deep Dive. Du hast uns natürlich einen Deal mitgebracht, den sicherlich schon jeder in der letzten Woche zumindest einmal überflogen hat. BioNTech übernimmt CureVac. Was steht dahinter? Worum geht's?
Genau, also ich glaube, in diesem Deal kamen wir jetzt nicht drum herum. Deswegen habe ich ihn natürlich mitgebracht. Und weil wir auch in der Vergangenheit das ein oder andere Mal über Biotech und Pharma gesprochen haben. Im Grunde geht es darum, also BioNTech kennen wir alle seit der Pandemie.
Ist richtig.
So, gefühlt das Rock'n'Roll-Unternehmen in der Biotech-Pharma.
Es waren ja, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, die den mRNA-Impfstoff als erstes auf dem Markt hatten, oder?
Genau, richtig. Und das ist das richtige Stichwort, mRNA. Mhm. Weil CureVac lange als der Hauptentwickler von mRNA-Technologien galt. CureVac sitzt in Tübingen, ist so ein klassisches Research-Institut, das dann, also aus einem Research-Institut entstandenes Unternehmen. Anfangs schlecht finanziert, wie das immer so bei solchen Unternehmen ist. Dann haben sie einen gewissen Herrn mit tiefen Taschen getroffen, und zwar Herrn Hoppe, der als SAP-Gründer das nötige Kleingeld hatte, haben dann Geld bekommen von ihm. So um die 20 Millionen am Anfang.
Also Dietmar Hopp hat investiert bei CureVac.
Genau, CureVac, ganz am Anfang. Und hat dann über die Jahre dieses Unternehmen immer weiter hochgezogen, ist auch Hauptaktionär bis heute. Und das eben über, also natürlich über seine Holding, nicht privat.
Ja.
Hat eine Viertelmilliarde reingesteckt, immer mit diesem Ziel, diesen die mRNA-Technologie weiterzuentwickeln.
Ja.
Und dann kommt der zweite Strang der Erzählung dazu, und zwar BioNTech, die über die letzten Jahre natürlich doch nochmal unter diesem Brennglas-Pandemie intensivst mit viel Staatshilfen und mit viel, regulatorischen Vereinfachungen, was ja auch, also darum soll es heute nicht gehen.
Ne? Ja, also man kann ja jetzt, also rein wirtschaftlich und rein faktisch war, also jetzt komplett losgelöst, was in der Pandemie auf gesundheitlicher Ebene passiert ist, oder auch rein politisch war die Pandemie für BioNTech ein unfassbar großer Wachstumsbooster.
Natürlich, das war ja also für die, stell dir mal vor, du entwickelst einen Wirkstoff, also bist in der Entwicklung von Impfstoffen spezialisiert, und dann kommt eine Pandemie um die Ecke, das ist natürlich das der.
Genau, und du kriegst quasi alle staatlichen Subventionen dessen und wirst dann bevorzugt und aber lass uns doch gerne mal ein bisschen tiefer in den Deal reinschauen, denn also BioNTech übernimmt, haben wir jetzt besprochen, CureVac für für 1,25 bis 1,3 Milliarden Dollar in Aktien. Das ist wichtig, da gehen wir gleich nochmal drauf ein.
Genau.
Und es geht mRNA, genau, also wurde ursprünglich, also jetzt, wir kennen es mRNA vom Impfstoff her, aber mRNA ist eigentlich, oder war ursprünglich eher ein Thema Richtung Onkologie, also Krebsforschung.
Genau, richtig. Ja. Und da geht es jetzt auch wieder hin.
Genau, da geht es wieder hin, genau, um das Onkologieportfolio zu stärken. Ja, und einfach den ja, den Standort Deutschland auch in dem Sinne zu sichern und beziehungsweise einfach weiter auszubauen. Lass uns da wirklich jetzt ein bisschen tiefer reingehen, Paul. Ja. Finanzkennzahlen, was hast du da mitgebracht?
Also, du sagtest es gerade, es ist ein Equity Swap. Also, mhm. Was jetzt passiert, wir gehen gleich nochmal tiefer drauf ein, ist im Grunde, dass die Aktionäre von CureVac, also denen, denen das und das Unternehmen auch mitgehört, die erhalten jetzt kein Geld auf die Hand, sondern sie erhalten Anteile an BioNTech. Mhm. Das heißt, nach dem Swap, der jetzt da stattfindet, gehört dann einem Aktionär also insgesamt allen Aktionären von CureVac gehören dann 6-8% sind es knapp von BioNTech.
Mhm. Das klingt auf jeden Fall nach unserem Begriff der Woche, den wir jetzt eingeführt haben. Das ist Share Swap an dieser Stelle, also Aktientausch auf Deutsch, wie du es gerade so schön gesagt hast. Also wenn dann der Deal final über die Bühne gegangen ist, dann brauchen sich die CureVac-Aktionäre nicht wundern, wenn auf einmal dann im Depot BioNTech-Aktien sind.
Genau, und wir sprachen gerade schon über die Aktionäre. Das sind natürlich also Anleger, die CureVac ist börsengehandelt.
Ja.
Stieg auch natürlich nach den News, stieg die Aktie logischerweise, ist ja immer so. Aber wie gesagt, der größte Aktionär, der sich am meisten freut, der da auch mit natürlich im Hintergrund die Diskussion mitgeführt haben wird, da gehe ich mal von aus, ist Dietmar Hoppe von SAP.
Ja, genau, also wenn wir uns genau angucken, also die CureVac-Aktionäre erhalten 5,46 Dollar je Aktie. Mhm. Ist eine entspannte Prämie von 34% zum letzten Kurs.
Genau. Das heißt, um es konkret zu machen, wenn du Aktien jetzt im Portfolio hattest von CureVac zu 100 Euro, hast du in 2-3 Wochen, mal sehen, wie lange dieser Swap jetzt dauert, das ist ja immer so ein Prozess, da gibt es dann eine Ausbuchung, ein Einbuchungsdatum,
ja.
Dass du, dann hast du 100 Euro CureVac-Aktien und in 2 Wochen, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst, hast du 134 Euro BioNTech-Aktien.
Ja. Also also quasi auf die Aktie kommt das sozusagen drauf, diese 134 Euro.
Ja.
Marktkapitalisierungstechnisch ist der Unterschied schon deutlich. Ja. Ne? Also BioNTech das 18-fache von, ziemlich genau das 18-fache von CureVac, also 18,8 Milliarden Dollar ja. Marktkapitalisierung, mit Abstand das größte deutsche Biotech-Unternehmen. Ja. CureVac aktuell knapp 1,1 Milliarden Dollar bewertet.
Genau. Und weil wir jetzt über Timelines schon sprachen, ne? Also das dauert natürlich so ein Equity-Swap, das ist nicht mal so eben von heute auf morgen. Da gibt es jetzt noch eine ganze Menge, was natürlich geprüft werden muss. Du musst dir, also ne, das ist jetzt ist nichts, was mal so eben passiert.
Mhm.
Ziel ist, dass das bis Ende des Jahres über die Bühne geht.
Ich
vermute aber, dass die Integration der Unternehmen jetzt schon im Gange ist. Also die werden jetzt schon Teams haben, die sich genau anschauen, wie sie das.
Sicherlich. Also es gibt ja einige Überschneidungspunkte. Wir haben es gerade am Anfang so ein bisschen grob abgerissen, aber jetzt wirklich nochmal ganz konkret, also Ausbau der Pipeline in der Krebstherapie.
Genau.
Es geht speziell natürlich BioNTech um den Zugang zu CureVacs mRNA-Technologie, was wir ja gerade schon besprochen hatten. Ich hoffe, ihr seht uns nach, dass wir jetzt nicht mRNA erklären.
Genau. Dafür haben wir Drosten und Co. schon gehabt.
Genau. Oder bald den Bio-Crunch von euch.
Ja, genau.
Genau, es geht um Technologien. Ja. Und auch so ein bisschen um eine Beendigung des Konkurrenzkampfs in dem ganzen Feld. Ich glaube tatsächlich, also jetzt irgendwie an der Stelle vielleicht einmal der Kommentar, ich glaube für den Standort Deutschland vielleicht eigentlich gar nicht so ein schlechtes Zeichen, wenn es dann irgendwie Konsolidierung geht.
Absolut. Und ich meine, es geht am Ende, wenn wir jetzt über mRNA reden, immer so ein bisschen im Hintergrund um diesen heiligen Gral. Und zwar Impfstoff oder Behandlungsmethoden für Krebs. Also das ist die Hauptachse. Du sagst, also das, ne, da kommt die Forschung her. Das ist natürlich das Thema, was am meisten umtreibt. Wir können jetzt Statistiken zu Krebszahlen aufführen, aber das lassen wir jetzt mal hier raus. Das ist natürlich ein riesen Feld. Und in die Richtung geht natürlich die Hauptforschung.
Ja, ja. Dann strukturtechnisch, also so wie es kolportiert wurde jetzt in den Medien, Paul CureVac wird vollständig in BioNTech integriert.
Genau.
Wir haben es gerade schon besprochen, Aktionäre erhalten die BioNTech-Aktien.
Mhm.
Die Forschungsteams werden zusammengelegt. Allerdings, spannend, ob das so bleibt, die Standorte in Tübingen und in Mainz bleiben erhalten, so wie sie jetzt gerade sind.
Genau, das ist immer so ein schöner Satz, den schreibt man also in so Akquisitionen immer mit rein. Tübingen ist der Stammsitz des Unternehmens. Da gibt es viele Mitarbeiter, die arbeiten seit langer Zeit in Tübingen. 2000, lass mich keinen Quatsch erzählen. Es gibt diesmal keine Patagonia West, aber ich glaube 2008 oder 2005 gegründet, also um diese Mitte der 2000er Jahre. Da sind bestimmt Mitarbeiter, die seitdem auch dort sind. Man will so einen Standort nicht schließen, weil es immer schlechte Stimmung verbreitet. Und natürlich auch, weil die Labore, die du da hast, die kannst du nicht mal eben eins zu eins nachbauen. Aber ob das dann auch langfristig tatsächlich diese zwei Standorte bleiben. Sag mal so, ich habe M&A-Transaktionen mitbekommen, da hieß es am Anfang, natürlich bleibt alles beim Alten und am Ende
was. Zwei Standorte kosten auch zweifach Geld, ne?
Genau. Genau. Deswegen, let's see. Aber aktuell ist das tatsächlich der Plan, dass die beiden bestehen bleiben.
Genau, dann hast du es angesprochen, Integration bis Q4 2025, dann auch Start, ich glaube, warum der ganze Deal da zustande kommt, Start neuer Onkologiestudien und klinische Pipeline, dann Entscheidung in 2026.
Genau.
Also ich habe es gerade schon mal angesprochen, aber was sagst du? Hast du noch einen anderen Take zur Bedeutung für die Branche?
Ja, für die Branche, also vielleicht von oben sozusagen, also aus dem größtmöglichen Nenner für Deutschland, ist das ein gutes Signal. Es ist ein Zeichen, dass wir da jetzt wirklich mit BioNTech dann einen Player haben, der auf sehr viele intellektuelle Ressourcen zugreifen kann, der einfach die ganz klare Nummer eins ist und sich nicht mit Konkurrenzkampf und Abwerbung und von Forschern und diesen ganzen Themen beschäftigen muss, sondern vollen Fokus hat. Das ist also in der Hinsicht, glaube ich, super für die EU auch, logisch. Für die Branche, da wird es jetzt Branchenkenner geben, die sagen, gerade in der Forschung ist ja Konkurrenz nicht immer schlecht.
Mhm.
Und auch nicht schlecht, wenn sich zwei Unternehmen in zwei verschiedene Richtungen entwickeln und vielleicht andere, sagen wir mal, Ansätze verfolgen, andere Krankheiten sich anschauen und so weiter. Aber natürlich, was das Effizienz angeht von der Entwicklung von Medikamenten, wenn man wirklich diese onkologische, also diesen Fokus auf Krebsforschung hat, da macht es natürlich Sinn, wenn du die besten Brains im Land zusammensetzt. Ja. Also deswegen.
Gibt's denn noch Risiken für den Deal?
Risiken und Nebenwirkungen gibt es natürlich immer.
Der Spruch hat sich verändert, ich kann ihn nicht mehr. Der hat sich doch verändert. Er wird jetzt.
Ich kann nur No Financial Advice.
No Financial Advice. Ne? Also, nee, das war doch früher, quasi jede Werbung vor der Tagesschau um 18 Uhr ist ja quasi Werbung für ein apothekenpflichtiges Produkt.
Mhm.
Und das ist ja eigentlich immer gewesen bei Risiken und Nebenwirkungen.
Fragen Sie nach zu der Apotheke.
Aber der ist nicht mehr, das ist ein anderer.
Der ist anders
jetzt. Der ist jetzt, wird auf Genderneutralität jetzt gesetzt. Und ich kriege ihn leider nicht zusammen. Ich habe lange keinen 18 Uhr Tagesschau mehr geguckt im linearen Fernsehen.
20 Uhr.
Aber nicht im linearen Fernsehen tatsächlich.
Das stimmt.
Tatsächlich. Das stimmt. So, anyways.
Genau, aber du hast recht. Ich weiß den Spruch auch nicht mehr, aber es gibt Risiken.
Ja.
Nebenwirkungen gibt es ganz, 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 ganz viele, aber wir reden auch nur über die Risiken. Das ist natürlich ein Merger von zwei sehr wichtigen Unternehmen in einem sehr kritischen Bereich.
Ja.
Und damit sind schon mal zwei Kriterien erfüllt, die sich also Kartellbehörden anschauen. Also sowohl in Europa, in Deutschland, aber natürlich auch in den USA, die werden da drauf schauen. Die Frage ist so ein bisschen das, was wir gerade ansprachen, Vorteile, Nachteile, ob das Risiko eines Monopols auf Krebsforschung mit mRNA-Wirkstoffen in Methoden in Deutschland, ob das ein Risiko für Verbraucher ist, ein Nachteil für Verbraucher.
Ja.
Also das heißt, diese kartellrechtliche Prüfung, die steht noch aus. Und dann ist natürlich, was da immer im Hintergrund auch steht, die Frage rund um Patente, wer übernimmt jetzt was und so. Da wird es sicherlich noch das ein oder andere hin und her geben. Da werden ein, zwei Law Firms gerade einen schönen Sommer vor sich haben.
Abrechenbare Stunden.
Genau, da freut sich jeder
drauf. Okay, und last but not least, Marktreaktion. CureVac-Aktie steigt um 34%. Überraschung, die Zahlen haben wir ja gerade schon mal gehört.
Genau, Analysten erstmal positiv.
Ja.
Also durch die Bank ist das, glaube ich, ein Deal gewesen, den viele erwartet haben. Der war jetzt nicht ganz unerwartet. So, es wäre auch sinnvoll, dass er so rum ist, logischerweise. Ja, CureVac, wie du sagst, ist ja nur ein Bruchteil so groß. Die entscheidende Frage ist, wie bei allen solchen Fusionen am Ende wie gut funktioniert das jetzt in dem Zusammenführen von den Forschungsteams, in der Weiterentwicklung, also so am Ende ja die Frage, hast du da jetzt Wissenschaftler, die wirklich alle an einem Strang ziehen und die mit den gleichen Methoden und Standards arbeiten, oder hast du Wissenschaftler, die alle sagen, irgendwie nicht so wie der andere und am Ende zerstreiten sich da Leute. Das ist so ein bisschen die Krux natürlich.
Also ja, sind so diese klassischen M&A-Integrationsgeschichten.
Post-Merger-Integration. Können wir auch mal als Begriff mitnehmen, PMI.
Ja, tatsächlich. Schreiben wir uns auf. Genau. Aber ja, wir werden es beobachten und wir werden sicherlich, wenn da irgendwas Newsartiges passiert, auch wieder darüber berichten. Begriff der Woche haben wir, ShareSwap nochmal für alle.
Genau.
Willst du nochmal einmal ganz kurz für alle zum Mitschreiben nochmal erzählen?
Genau. ShareSwap, Doppelpunkt. Nein. Aktientausch im Grunde in einer Transaktion, bei der die Aktionäre eines Unternehmens, das übernommen wird, Anteile von dem Unternehmen erhalten, das übernimmt.
Ja.
Das Ganze macht man einerseits natürlich in so Fusionsszenarien wie jetzt, wo man die Aktionäre auch mitbinden will und mit reinholen will in das gemeinsame Projekt und sie nicht ausbezahlen will. Das macht in dem Fall Sinn, weil Dietmar Hoppe sicherlich ein guter Verbündeter da ist. Und es ist eben auch steuerlich ganz nett, weil es heißt, dass das Ganze steuerlich neutral übertragen wird. Heißt, keine Kapitalertragssteuer. Die alle kennen, die auf Trade Republic und Co. unterwegs sind, normalerweise auf Kapitalerträge werden.
Genau, die Sache, die immer automatisch abgeführt wird.
Genau, die 25% plus Kirchensteuer, ja. Plus, was ist da noch bei Soli, glaube ich, ne?
Je nachdem, wo du wohnst. Genau, genau. Okay, dann haben wir zumindest jetzt ShareSwap bzw. Aktientausch haben wir notiert.
Genau.
Kommen wir zur nächsten Rubrik.
Yes.
Zahl des Tages, und zwar 22 Milliarden Dollar.
Genau. Das ist das größte oder der größte Deal der australischen M&A Private Equity Geschichte. Mhm. Und zwar geht es um die Übernahme von Santos, einem Ölkonzern, durch einen anderen Ölkonzern, und zwar ADNOC.
Genau, und die 22 Milliarden, sind es australische oder US-Dollar?
US.
22 Milliarden US-Dollar, das ist das Transaktionsvolumen,
genau,
inklusive Schulden. Dieser größten Firmenübernahme der australischen Geschichte.
Ja.
Und das klingt so verheißungsvoll und das ist ein perfekter Abschluss, genau, glaube ich, für die zweite Folge Deals Crunch. Paul, wir hatten wie immer ein innerliches Blumenpflücken.
Ja, mir auch.
Bei Fragen, Kritik, Patagonia Westen, pos@morningcrunch.de.
So ist es.
An den lieben Paul oder uns einfach beiden bei LinkedIn schreiben. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht zu abonnieren. Erzählt es euren Freunden, Arbeitskollegen, allen, jeden, den ihr seht auf der Straße, bitte, dass jetzt dieser Podcast,
so ist es,
abonniert werden muss.
Genau, und man sieht, also uns schreiben lohnt sich. Gibt Patagonia Westen.
So sieht's aus. Dann lieben Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Den Deals Crunch gibt's auch als tägliches Briefing. Einfach auf morningcrunch.de anmelden. Der Podcast erscheint jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Deine Hosts, Hendrik Schmidt, Head of Growth by Now, und Paul Ostwald, CEO von Morning Crunch. Deine Redaktion, Sina Schnepper, Gregor Becker und Roland Lindenblatt. Deine Produktionsleiterin, Hilal Yildiz. Deine Anlaufstelle bei Fragen, pos@morningcrunch.de.